Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der Initiative Weltethos und unserer Gemeindeakademie darf ich Sie herzlich begrüßen. Mein Name ist Klaus-Georg Pühls, ich bin einer der Pastoren hier in dieser Gemeinde. Ich begrüße besonders Professor Halbfass und Professor Hering. Beide haben einen langen, teils mühsamen Weg auf sich genommen, um hierher zu kommen. Und das finde ich besonders bemerkenswert. Und allein dafür gebührt Ihnen schon unser Dank. Sie werden Professor Halbfass kennen, katholischer Theologe, emeritierter Professor für Religionspädagogik und auch Gründungsmitglied der Gesellschaft für eine Glaubensreform. Bekannt geworden seit langem durch seine Schriften. Man weiß gar nicht, wie viel es sind. Und ich darf begrüßen Professor Hermann Hering, ebenso katholischer Theologe. Wir sind heute ganz in der Ökumene verwurzelt. Emeritierter Professor für systematische Theologie, wissenschaftlicher Berater der Stiftung Weltethos und auch wissenschaftlicher Berater unserer Gemeindeakademie. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Sie beide setzen sich ja mit Ihren Schriften, Ihren Büchern, Ihren Vorträgen kritisch mit Kirche und Glaubensdogmen auseinander. Heute mit dem Thema zur Zukunft von Kirchengemeinden. Christlicher Glaube vor dem Aus? Fragezeichen oder Ausrufezeichen stellt sich hier dann die Frage. Provokanter geht es ja nicht. Dass Kirche einen enormen Bedeutungsverlust hat, ist zumindest für Deutschland oder gar für Europa ja nicht zu bestreiten. Das wird nicht nur mit innerkirchlichen Strukturen oder ihrem sogenannten Bodenpersonal wie unser einer zu tun haben, sondern wohl wahrscheinlich mit ihrer Botschaft selbst, ihrer Liturgie, ihren Liedern, ihren Predigten. Sind wir, sind Sie, diese Predigten und Lieder schuld an einem bevorstehenden Aus christlichen Glaubens? Und von welchem Glauben ist hier die Rede? Können wir es uns leicht machen und auf den katholischen Glauben und seine Dogmengebäude weisen? Wohl kaum. Haben wir ein falsches Verständnis von religiös-symbolischer Rede? Haben wir noch nicht genug gefochten mit der Bibel gegen die Bibel? Haben wir Jesus von Nazareth und seine Botschaft versteckt hinter christologischen Hoheitstiteln? Haben wir noch eine Chance, wieder glaubwürdiger zu werden? Wir dürfen gespannt sein auf den Vortrag von Professor Halbfass. Nach einer Pause, in der Sie sich noch einmal stärken können, übernimmt Professor Hering die Moderation. Nochmal herzlich willkommen. Ich glaube, wir haben eine spannende Zeit vor uns. Herr Professor Halbfass, wenn Sie zu uns sprechen wollen, bitte.
Meine Damen und Herren, die Fragestellung ist in ihrer Pauschalität unverschämt. Sie verlangt 1000 Aspekte zu beachten, sodass es bereits lächerlich ist, dies in einem Vortrag von einer Stunde leisten zu wollen. Außerdem verknüpft die Glaubensfrage mit dieser Vortrag mit der nach den Kirchengemeinden. Ich werde mich primär der Frage nach dem Glauben zuwenden. Die Zukunft der Kirchengemeinden ist damit nicht gleich eingeschlossen, aber auf ein bestimmtes theologisches Niveau verwiesen. Ich gliedere meinen Vortrag wie folgt. Erstens, der jesuanische Ansatz. Zweitens, die paulinische Ersetzung des historischen Jesus. Drittens, der herrschende Christus und das Reichschristentum. Viertens, die fränkisch-germanische Wandlung des Christentums. Fünftens, die reformierte Christenheit. Sechstens, der Glaube hat die Welt verloren. Also erstens der jesuanische Ansatz. Jesus warb Jünger an, die als Wanderprediger wie er Armut mit Freiheit verbanden. Sie trugen keinen Ranzen wie die griechischen Kyniker, weil sie weder Nahrung noch sonst etwas erbetteln durften. Für ihren Lebensstil galten vier Verbote: kein Brot, keine Tasche, kein Geld, niemals zwei Untergewänder. Zu zweit sollten sie gehen, vielleicht Mann und Frau. Sie sollten die Kranken an Körper und Geist heilen, deren Schmerz lindern und dafür Tischgemeinschaft in Anspruch nehmen, keinesfalls Almosen. Auch wenn sie nie weit wandern mussten, reisen in Untergaliläa, gehen kaum über eine Tagesreise hinaus. So machten doch viele die weiteste Reise, die damals möglich war, jene über die Schwelle eines fremden Hauses. Wer sich Schüler Jesu nannte, war ein Bote des Reiches Gottes. Dieses hier äußerst knapp umrissene Jesusbild lässt bezweifeln, dass die Institution der 12 Apostel schon zu Lebzeiten Jesu bestand. Was hätten denn die Leute gedacht, wenn etwa am Tage, während die Männer auf den Feldern arbeiteten und nur Frauen, Kinder, Alte und Kranke daheim waren, plötzlich 13 Fremde im Dorf erschienen wären? Banditen, hätten sie gedacht. Umgeben von den 12 hätte als philosophischer Lehrer Jesus in den Städten auftreten können, aber nicht im ländlichen Galiläa durch die Dörfer wandern. Wenn ich nun versuche, Worte zusammenzustellen, die dem historischen Jesus zugeschrieben werden, um nicht dem Jesusbild späterer Jahrzehnte aufzusitzen, das die ältere Traditionsschicht mit anderen Einflüssen und Interessen überlagert, dann ist zu bedenken, dass diese Worte nichts sind ohne das Verhalten und die Taten Jesu, das den Worten erst ihre Überzeugungskraft gab. Wortwörtlichkeit setzt eine Schriftkultur voraus. Da Jesus nichts Geschriebenes hinterließ, ist die Überlieferung von einer gewissen Eindrücklichkeit des Traditionsgutes abhängig. Das aber umso getreuer ausfällt, je mehr es sich um Sprüche, Gleichnisse und überraschende Bilder handelt. Gattungen, die in sich eine höhere Einprägsamkeit haben. Dennoch sind die Gleichnisse Jesu, wie die Evangelien sie wiedergeben, auch von den inzwischen eingetretenen veränderten Verhältnissen geprägt und stellen vermutlich mehr knappe Inhaltsangaben dar, als sie ursprünglich erzählt wurden. Jesus wird dem bäuerlichen Volk seine Gleichnisse mit mehr Detail und Farbe entwickelt haben, als diese uns heute schriftlich vorliegen. Also ein kurzer Auszug. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es dann wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr. Es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berge liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter. Dann leuchtet es allen im Hause. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Die Vorstellung, dass die Bauern in ihren ärmlichen Behausungen etwas tun könnten, was über das dörfliche Umfeld hinaus Bedeutung hätte, ist widersinnig genug. Und dennoch ruft Jesus sie zu einem Leben auf, das der ganzen Welt Licht bringt. Ein andermal. Geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen und die Krüppel, die Blinden und die Lahmen herbei. Bald meldete der Diener: Herr, dein Auftrag ist ausgeführt, aber es ist immer noch Platz. Da sagte der Herr zu dem Diener: Dann geh auf die Landstraßen und vor die Stadt hinaus und nötige die Leute zu kommen, damit mein Haus voll wird. Jede Tischordnung heute wie damals spiegelt die gesellschaftliche Ordnung wider. Das Reich Gottes stellt sich hier als ein Prozess offener Tischgemeinschaft dar, als eine jedem zugängliche Mahlgemeinschaft und somit als Muster einer nicht diskriminierenden Gesellschaft. Die Zumutung, sich bei Tisch und im Leben mit jedem Hergelaufenen gemein zu machen und dabei von allen Unterschieden des Standes, Ranges und Geschlechtes abzusehen, muss notwendig fast unvernünftig und absurd erscheinen. Oder: Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Die mediterrane Gesellschaft beruht auf Familiensolidarität und Sippenbindung. Das machen auch heutige Konflikte, beispielsweise türkische Familien in Deutschland, deutlich. Das egalitäre Reich Gottes widerspricht solchen Gesetzen. Ein Gesetzeslehrer fragte Jesus: Und wer ist mein Nächster? Darauf antwortete ihm Jesus: Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder. Dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Die Samariter waren eine in Palästina ansässige ethnische und religiöse Minderheit, die das spätere Schicksal von Juden, Sinti und Roma erlitten. Wen gingen sie etwas an? Jesus erzählt, wie das Erbarmen über das eigene Haus und Herkommen hinausgeht, wenn kein Sippenverband, kein Glaube und keine Nationalität mehr verbindet. Geschichten vom barmherzigen Samariter ereignen sich in allen Kulturen und Religionen der Welt, auch wenn diese eine von Jesus erzählte Geschichte paradigmatisch wurde. In einer globalen Welt beeinflusst sie auch das Denken anderer Kulturen und Religionen. Diese knappe Auswahl an Worten Jesu, die ich vorgestellt habe, stellt einen Wanderlehrer vor Augen, der in den Weilern unter Galiläas umherzog, in die Häuser ging, bewohnt von einer Großfamilie, auch von mehreren Familien, und in denen er sich vor allem kranken und hilfsbedürftigen Menschen zuwandte. Er lebte diesen Menschen unter den Bedingungen der landesüblichen Ausdehnung ein Leben offenen Heilens und geteilten Essens vor. Ohne Zweifel unterscheidet er sich darin von allen Interpretationen, die er in den darauf folgenden Zeiten durch die Jahrhunderte hin erfahren hat. Ganz zu schweigen von den Übermalungen, die dann erfolgten. Es ist die bescheidene Urzelle, aus der das, was sich später Christentum nennt, hervorgegangen ist. Mit Fridolin Stier, einem Tübinger Theologen, kann man im Blick auf diese Entwicklung sagen, als es scheine, als habe die Stellvertretung den Vertretenen geschluckt. Zweitens, die paulinische Ersetzung des historischen Jesus. Unsere Frage nach dem jesuanischen Anfang und dem Maßstab des Christlichen muss in epochalen Schritten weiter verfolgt werden. Das Evangelium des Paulus war dessen vollkommene eigene Schöpfung. Es unterscheidet sich deutlich von der Reich-Gottes-Botschaft Jesu und der palästinischen Jesusbewegung. Das Erstaunliche ist, obwohl er sich, Paulus, in seinen visionären Erlebnissen als Apostel berufen verstand, verzichtete er auf jeden Kontakt mit den Lebensbegleitern Jesu und zog in die ostjordanische heidnische Landschaft südöstlich von Damaskus. Und erst rund 3 Jahre später reiste Paulus nach Jerusalem, um Kephas kennenzulernen, und blieb, wie er selbst schrieb, 15 Tage bei ihm. Anschließend ging er nach Syrien und Kilikien, wo er etwa weitere 13 Jahre blieb. Dann aber sagt er, den Gemeinden Christi in Judäa blieb ich persönlich unbekannt. Sie hörten nur, er, der uns einst verfolgte, verkündigt jetzt den Glauben, den er früher vernichten wollte. Für Juden, vor allem für die palästinischen Jesusbewegungen, musste es ungeheuerlich erscheinen, dass jemand durch eine Vision bekehrt wurde und danach erklärte, durch den Geist des auferstandenen Christus seien die Grenzen zwischen Juden und Heiden aufgehoben worden. Dazu kam, dass dieser eigenwillige Sendbote Jesus, wie er sagte, dem Fleische nach nicht gekannt hat, was ja dann nahegelegt hätte, sich umso mehr für dessen Auftreten in geschichtlicher Zeit zu interessieren. Doch er hat sich nie bemüht, durch intensives Nachfragen bei den Jüngern Jesu fundierte Kenntnisse über Jesus und dessen Evangelium zu gewinnen. Den Zentralbegriff Jesu für seine eigene Botschaft, Reich Gottes, hat er gemieden. Umso entschiedener pochte er auf seine persönliche, visionäre Christuserfahrung, mit der er Autorität und Geltung beanspruchte. Es hat Paulus wahrlich nicht an Gelegenheit gefehlt, über den geschichtlichen Jesus alles erfahren zu können, was seine Weggefährten von ihm wussten und wie sie den Umgang mit ihm erlebt haben. Offensichtlich wollte er sich aber gar nicht erst in eine Abhängigkeit von Augen- und Ohrenzeugen begeben. Deswegen sind Bezugnahmen auf die Lehre Jesu extrem gering geblieben, wenn sie überhaupt wirklich ausgeführt da sind. Paulus überging alles, wirklich alles, was Jesus selbst zu seinen Lebzeiten bewegt und gelehrt hat, nämlich die Summe seiner Reichgottesbotschaft in Wort und Gleichnis, die für Jesus kennzeichnende offene Tischgemeinschaft. Der Neutestamentler Günther Bornkamm meinte, dass Paulus dieses Erbe nicht einmal gekannt habe, sodass wir heute, trotz unseres riesigen zeitlichen Abstandes, mehr über den geschichtlichen Jesus wissen, als Paulus von ihm wusste. Allein diese Erkenntnis macht evident, dass der Unterschied zwischen dem Evangelium Jesu und der Christologie des Paulus nicht mit einem gemeinsamen Begriff, Evangelium genannt, ausgeglichen werden kann. Das Evangelium Jesu und das, was Paulus mein Evangelium nennt, sind zwei verschiedene Sachen. Das Konzept, das Paulus entwickelt, setzt bei der Sünde an. Die beiden Gruppen, Juden und Nichtjuden, in denselben Horizont einbezieht. Juden wie Griechen sind gleichermaßen auf die Gnade Gottes angewiesen. Die Gnade Gottes, Gottes Rechtsprechung, wird ihnen zuerkannt aufgrund des Kreuzestodes und der Auferstehung Christi. Tatsächlich, setze ich dagegen, ist es nicht die Kirche, die das Heil schenkt, auch keine sonstige Religion. wenn wir dem Jesus von Nazareth und seiner Lehre folgen, rechtfertigt den Menschen weder die Tora noch Beschneidung und Tempel, auch nicht die Sakramente, nicht die Fürsprache der Kirche, kein Ablass und fromme Werke, sondern allein ein aufrechtes Gewissen und solidarische Menschlichkeit. Und so heißt es denn, Matthäus 25, kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Aber daneben sind auch nicht die Worte aus dem Kapitel 125 des Totenbuchs der Ägypter zu bedenken. Ich habe Gott gegeben, was er liebt. Ich habe den Hungernden gespeist, den Durstigen Wasser gegeben. Ich habe den Nackten gekleidet und dem ein Brot gegeben, der keines hatte. Diese Worte sind etwa 1500 Jahre älter. Sie belegen die Allgemeinheit eines humanen Denkens, das weder eine jüdische noch eine christliche Erfindung ist. Es entwickelt sich bereits im ältesten literarischen Dokument der Menschheit, dem Gilgamesch-Epos, in dem der Held lernt, ein guter König zu sein und die Menschen zu einer heilbringenden Gemeinschaft zusammenzuführen. Aber er hat in der Bibel beider Testamente immer noch Probleme, sich ohne inhumane Rückfälle durchzusetzen. Die christliche Theologie ist der Ansicht, die Erlösung der Menschen verdanke sich einmaligen historischen Ereignissen, nämlich dem Kreuzestod Jesu und seiner wohl weniger historischen Auferstehung. Wenn wir jedoch bedenken, dass Gott Logos ist, was Allgemeingültigkeit einschließt, wie kann dann von einem versteckten historischen Vorgang vor knapp 2000 Jahren das Schicksal der gesamten Menschheit abhängig sein? Dem widersprechen zunächst die verzerrten zeitlichen Dimensionen. Der Homo sapiens mag die Erde seit etwa 160.000 Jahren bevölkern. Er ist allerdings in Afrika seit rund 300.000 Jahren fossil belegt. Frühere Menschenarten gehen bis zu 3 Millionen Jahren vorauf. Da nimmt sich doch das Erlösungsgeschehen in Christus recht verspätet aus und lässt jede Plausibilität vermissen. Kommt dann heute noch hinzu, dass von den lebenden Menschen nur knapp 2 Milliarden Christen sind, ohne dass diese meisten der sogenannten Gläubigen wüssten, worin sie gläubig sind, gewinnt die gesamte Konstruktion Schieflage. Es bleibt unverständlich, dass die verlorene Menschheit durch ein vereinzeltes historisches Ereignis erlöst wurde. Was Paulus über Sünde, Unheil und Rechtfertigung sagt, hängt in der Luft, weil er nicht sagt, woher er das weiß, was er sagt. Wer ihm das gesagt hat, von der Erbschuld, von der Verlorenheit aller Menschen, von Jesus hat er es nicht. Er hat es aus einer Intuition. Zumal es Aussagen über Gott sind, die weder damals noch heute aus einem himmlischen Büro zu beziehen sind. Allerdings relativierte er mit seiner visionären Perspektive die bestehenden ethnischen, sozialen und kulturellen Grenzen zwischen den Menschen und schuf damit dem jungen Christentum freie Bahn in die Völkerwelt hinein. Bis heute existiert das Christentum nur als paulinisches Christentum. Und die Frage ist, welche Veränderungen sich damit im frühen Glaubensbewusstsein verbanden. Im apostolischen Glaubensbekenntnis kommt der historische Jesus nur noch mit seinem Tod am Kreuze vor. Vorher heißt es geboren aus der Jungfrau Maria und dann, dass er gelitten hatte unter Pontius Pilatus, gekreuzigt wurde und begraben ist. Das gelebte Leben ist ausgeblendet. Gewissermaßen hat er nicht gelebt. Ist im Glaubensbekenntnis in keiner Formel irgendwie angedeutet, es recht nicht die Botschaft mit dem Begriff Reich Gottes. Alles Übrige im Glaubensbekenntnis ist mythische Christologie, die ihre kraftvolle Bestätigung besonders durch die Reformatoren fand. Erst im 19. Jahrhundert wendete sich das Blatt mit der Parole Jesus, nicht Paulus. Mit Ingrimm stellte Friedrich Nietzsche Jesus gegen Paulus. Dieser frohe Botschafter starb, wie er lebte, wie er lehrte, nicht um die Menschen zu erlösen, sondern um zu zeigen, wie man zu leben hat. Dabei hat Nietzsche sehr genau wahrgenommen, dass Jesus nicht einen Glauben, sondern eine Lebensweise eingefordert hat. Im gleichen Buch hebt Nietzsche diese Überzeugung noch entschiedener hervor. Es ist falsch bis zum Unsinn, wenn man in einem Glauben, etwa im Glauben an die Erlösung durch Christus, das Abzeichen des Christen sieht. Bloß die christliche Praktik, ein Leben so wie der, der am Kreuze starb, es lebte, ist christlich. Was Jesus im Symbol der offenen Tischgemeinschaft und mit seinen Gleichnissen konkret lebte, erscheint bei dem intellektuellen Paulus nur in abstrakter Begrifflichkeit. Paulus verengt die Reich-Gottes-Botschaft Jesu, wenn es dennoch eine ist, auf den von Gott gesandten Sohn, in Anführungszeichen, und überdeckt mit seiner Christologie das Programm eines konkreten Jesus, von dem er dem Fleische nach nichts wissen wollte. Aber was ist denn das für ein Gottvater, der sich nur durch den qualvollen Tod seines Sohnes versöhnen lässt. Menschliche Väter haben selten Freude daran, wenn ihr einziger Sohn umgebracht wird. Was trägt die bis heute immer weiter deklamierte Erlösungstheologie zum derzeit vor sich gehenden Glaubensverlust bei? Kann ein kirchlich gebundener Theologe nicht wagen, die herrschende christliche Glaubensgeschichte anders zu sehen als in früheren Jahrhunderten? Drittens, der herrschende Christus und das Reichschristentum. Natürlich hat sich Jesus nicht selbst als Sohn Gottes verstanden. Der erste, der diesen Titel auf ihn übertrug, war Paulus. Dieser eröffnete seinen Brief an die Römer mit der Aussage, Jesus sei eingesetzt als Sohn Gottes in Macht seit der Auferstehung von den Toten. Römer 1,3. Damit wird der einfache Wanderlehrer Jesus von Nazareth, den er nur in seiner Vision oder seinen Visionen gekannt hat, mit himmlischer Würde überblendet, auf dass im Namen Jesu sich jedes Knie beuge, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Von seiner Historizität bleibt nur der Tod am Kreuze übrig, jedoch mythisch gedeutet als Sühnetod. Diesen Topos braucht die Theologie bis zum Tage, um das darauf gegründete System Kirche als Gnadenanstalt festhalten zu können. In den folgenden christlichen Jahrhunderten wird die Sohn-Gottes-Thematik immer heftiger umstritten, weil das Verhältnis des Christus zu Gott eine Erklärung verlangt. Dabei steigert sich das Interpretieren, Resonieren und Verketzern bis ins Extreme. Die vernichtende Polemik, die unerhört scharfen Angriffe, die Verweigerung von Einigung und Versöhnung, die rücksichtslosen Mittel im Umgang mit dem Gegner zeigen, wie einseitig nun das Wesen des Christentums im Dogma gesehen wurde, zu dessen Gunsten andere christliche Postulate missachtet werden. Infolge von Parteilichkeit, Fanatismus und auch Machtinteressen waren diese Konflikte kompliziert und aussichtslos. Die antike Gesellschaft hatte wegen ihres sehr anderen, undogmatischen Religionsverständnisses solche Glaubensstreitigkeiten vorher nicht gekannt. Erst das Christentum hat sie durch sein zentrales Interesse an der Glaubensformel verursacht. Unter diesen Lehrstreitigkeiten, Verurteilungen und Machtinteressen wurde das Reich Gottes Evangelium Jesu peripher. Es überlebte, wo man der Armen und Kranken gedachte, Fremde beherbergte, Traurige ermutigte. Aber der jesuanische Ursprung war einer Lehre gewichen, mit der man sich wechselseitig bedrohte. Dann übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen. Fern vom Angesicht des Herrn und von seiner Macht und Herrlichkeit müssen sie sein. Mit ewigem Verderben werden sie bestraft, heißt es im 2. Thessalonicher Brief, eines Paulus-Schülers. Als dann schließlich um das Jahr 312 Kaiser Konstantin das Christentum als staatstragende Möglichkeit entdeckte und den Versuch wagte, durch ein kirchliches Konzil im Jahre 325 die römische Reichskirche mit seiner eigenen Herrschaft zu verbinden, da wurde das im Keim herangereifte Reichschristentum vor aller Welt offenbar. Die Kirche begann, sich nach dem Modell des Reiches umzugestalten. Die Gemeinden, die vorher weitgehende Unabhängigkeit hatten, denen wurde nun verordnet, was als wahr zu gelten hat. Es war der Schritt von der Gemeindekirche zur Staatskirche. Schon der ungetaufte Kaiser Konstantin nannte sich Bischof über die äußeren Angelegenheiten der Kirche. Möglicherweise hat Konstantin den göttlichen Christus immer nur als eine Sonnengottheit gesehen, deren Abbild und irdische Vertretung in ihm selbst erschien. Die Kirche wurde Kaiserkirche. Seitdem interessiert fast nur noch die Göttlichkeit Christi. Bis zum heutigen Tag nimmt das katholische Kirchenrecht die Vergöttlichung der hierarchischen Herrschaft in Anspruch. Das Kaiserbild wurde zur Matrix des Kultbildes. Als Pantokrator, Weltherrscher, schaut der Christus bald übermächtig aus den Apsiden des basilikalen Kirchenbaus auf das Volk herab. Die Verbindung mit dem Staat, der Zuwachs an Macht und die Entfaltung hierarchischer Herrschaft blieben angesichts des jesuanischen Ursprungs unaufgearbeitet. Die vereinzelten Ansätze, die dazu im Gang der Geschichte immer wieder versucht wurden und die es selbstverständlich heute gibt, verstärken dieses Urteil. Es schließt alle christlichen Konfessionen und Kirchen in sich ein. Die zurückliegende 2000-jährige Geschichte der Christenheit bietet jedoch unzählige Möglichkeiten, dieser Aufgabe als eine hierarchische Herrschaftskirche zu verfehlen. Viertens, die fränkisch-germanische Wandlung des Christentums. In der Begegnung mit den entstehenden fränkischen und germanischen Herrschaftsbereichen musste sich das Herrschaftschristentum auf einfachere Verhältnisse einlassen und seine Glaubenswelt entsprechend anpassen. Das tiefer liegende Problem bestand darin, dass das Christentum von Hause aus, ich möchte sagen, nicht genug Religion anbot. In der fast gänzlich agrarischen Gesellschaft, wie sie mindestens in der ersten Hälfte des Mittelalters bestand, fehlten zentrale Riten zur Bewältigung all der kosmischen Kräfte, denen man sich täglich ausgesetzt wusste. Die offizielle Kirche hat dieses Defizit mit einer Fülle von Benediktionen, also Segnungen und Exorzismen zu beantworten versucht. Für das Wettergeschehen, für die Feldarbeit, das Schicksal der Tiere im Stall, gegen Feuer und Unfälle, Krankheit und Gewalt, Geburt und Tod, Für alle und alles gab es bald einen Schutzheiligen, für das Vieh im Stall und auf der Weide, für jede Krankheit, Seuche und Katastrophe. Soweit man anfangs gegen die Verehrung heidnischer Naturheiligtümer in Bäumen, Steinen und Quellen ankämpfte, war das Christentum den heidnischen Bedürfnissen noch nicht gewachsen. Aber sehr bald konnten die Heiligen jede nur denkbare Lücke füllen. Darum finden wir in Europa zahllose Orte, Berge, Steine, Quellen, Bäume nach Heiligen benannt, die mit ihrer Schutzmacht alles sicherten, wofür das antike Christentum, das ein städtisches Christentum war, zunächst kein Angebot hatte. In den nachfolgenden Zeiten sind aber dann neue Begründungen dafür nicht mehr nötig. Caesarius von Heisterbach schildert die Verhältnisse, während die verstorbene Elisabeth von Thüringen noch 4 Tage lang unbestattet war. Als dieser heilige Leib, eingehüllt in ein graues Hemd und das Gesicht mit Tüchern umwickelt, auf der Bahre lag, kamen viele der Anwesenden, wohlwissend um die Heiligkeit des Leibes und entflammt von Verehrung, und schnitten, ja rissen Teile ihrer Tücher ab. Einige schnitten die Nägel der Hände und Füße ab, andere schnitten die Spitzen ihrer Brüste und einen Finger von ihrer Hand ab, um sie als Reliquie aufzubewahren. Viele der großen Kathedralen des Mittelalters verdanken ihre Entstehung und ihren Ruhm hochverehrten Reliquien. Einerlei, auf welchen Wegen und mit welchen Methoden diese auch erobert wurden. Allen voran die Reliquien der sogenannten Heiligen Drei Könige im Kölner Dom. Daneben steht, dass die Weise, wie Menschen in diesen mittelalterlichen Zeiten miteinander umgehen konnten, oft unvorstellbar grausam war. Die Gesellschaft fand sich in ihrer Christlichkeit ungestört, wenn Feinde oder Straftäter geblendet oder ihnen Nasen und Ohren abgeschnitten wurde. Die Folter einzuführen und über Jahrhunderte zu perfektionieren, hat weder kirchliche noch weltliche Machthaber bekümmert, weil dazu eine Sensibilität gehört hätte, die unter den herrschenden rauen Verhältnissen kaum aufkam. Vermeintliche oder wirkliche Heretiker auf dem Scheiterhaufen lebendig zu verbrennen, weckte keinen Protest. Fünftens, die reformierte Christenheit. Angesichts der Überladung des religiösen Lebens mit Sakramentalien und Benediktionen, einem Reliquienkult, der zu Amuletten hinwuchert, ließ sich das Volk kaum noch davon abhalten, die bunte Galerie der Heiligen und ihre speziellen Verehrungsformen immer weiter zu entwickeln. Doch wuchs auch die Zahl der Kritiker, die sich gegen die wachsende Vermehrung von Kirchen, Festen und Feiertagen wandten, gegen den Überfluss an Bildern, die Einführung neuer Andachtsformen, die Steigerung von Gebeten, Fasten und Bußübungen. John Wycliffe missbilligte Bilder, Reliquien und Heiligenverehrung. Durch ihn beeinflusst, kämpfte Jan Hus leidenschaftlich für eine Reform der Kirche und sah in der Bibel die einzige Autorität in Glaubensfragen. Dennoch kamen ihre Korrekturversuche noch zu früh. Als aber dann der Augustinermönch Martinus Luther im Sommer 1512, nicht der 17, 12, anlässlich einer Bezirkssynode des Bistums Brandenburg eine Predigt halten soll, sagt er: Es wimmelt die ganze Welt, ja, sie ist heute überschwemmt von vielen und mannigfachen irrigen Lehrsätzen, von so vielen Gesetzen, von so vielen Menschenmeinungen und unendlich von so viel Aberglauben, mit dem das Volk allenthalben mehr entwurzelt als in Glaubenskenntnis gefestigt wird. Die Folge ist, dass das Wort der Wahrheit nur noch schwach schimmert, an manchen Stellen nicht einmal mehr wie ein Funke. Da schwelt im Untergrund bereits eine Energie, die das, was bisher oben war, in den folgenden Zeiten von seinem Platz verstieß und nach unten verwies. Dazu brauchte es nur noch den äußeren Anlass. Luthers Thesen formulierten eine unterschwellig verbreitete Kritik an den herrschenden Zuständen. Basis für diese Kritik war für ihn die Bibel. Sie ließ ihn den Ablasshandel rundum für Menschenwerk erklären. Der Ansatz einer eher beiläufigen Besonderheit schloss jedoch weitreichende Folgen in sich ein. Denn Luther begann damit, zugleich eine öffentliche Kritik am Papsttum, ein geistiger Sprengsatz, der seine Kraft in den folgenden Jahren und Jahrzehnten schubweise entfaltete und schließlich zum Schisma führte, zur Spaltung der abendländischen Kirche. Mit seiner Schrift an den Adel deutscher Nation von 1520 wandte er sich an die Laien, die in die Hand nehmen sollten, was die kirchliche Hierarchie nicht schaffte. Ob geweiht oder nicht, alle gehören einer Welt an. Eine Taufe, ein Evangelium und ein Glaube. Angesichts der innerkirchlichen Reformunfähigkeit, die ja katholischerseits besonders ausgeprägt bis heute anhält, forderte er die weltliche Obrigkeit auf, die Kirchenreform selbst in die Hand zu nehmen. Zölibat und Kirchenstaat seien abzuschaffen. Es gebe ein Priestertum aller Getauften, das die Spaltung der Kirche in Kleriker und Laien überwinde. Dem päpstlichen Anspruch, allein zur verbindlichen Auslegung der Schrift befugt zu sein, lehnte er ab. Mit dieser Schrift hat Luther den Menschen, jeden Menschen, verantwortlich und mündig gemacht. Tatsächlich verbindet sich mit Luthers Theologie und Kirchenkritik ein Befreiungsschlag, der dem Christentum ein neues Niveau gab und dessen Auswirkungen noch die folgenden Jahrhunderte beschäftigte. Wenn Luther sagte: Was aus der Taufe gekrochen ist, das mag sich rühmen, dass es schon zum Priester, Bischof oder Papst geweiht sei, dann machte er damit eine theologische Grundaussage, welche bereits 1523 die Zweiteilung in Kleriker und Laien aufhob. Die Selbstüberschätzung und die Selbstbewunderung der Hierarchie einer sachlichen Nüchternheit unterstellte und aktuell dazu drängt, die Gleichstellung und Mitwirkung der Frauen endgültig zu realisieren, wenngleich man anfügen muss, dass die reformierten Kirchen ebenfalls lernen müssen, ihre schon bald eingefrorene Reformation noch einmal aufzutauen und einen resoluten Update zu unterziehen. Dazu gehört die Fixierung des christlichen Selbstverständnisses auf Paulus zu überdenken. Für Luther konnte der Römerbrief noch den Kern des Evangeliums darstellen. Die Unterscheidung eines Evangeliums Jesu und jenes Programms, das Paulus mein Evangelium nannte, vermochte er nicht zu leisten. Wenn aber die EKD zum Reformationsjubiläum 2017 in ihrer Denkschrift Rechtfertigung und Freiheit sich ganz auf diesem paulinischen Topos fixiert, dass der Mensch allein aus Gnade gerechtfertigt wird, sodass seine Werke keine, auch nicht die geringste Rolle spielen. Er muss aushalten, dass er selbst nichts zu seiner Rechtfertigung beitragen kann. Dann blendet das Leben und Verhalten des historischen Jesus von Nazareth aus, der seinerseits durchaus wusste, dass es nicht die Religion ist, die das Heil schenkt. Weder, wie ich schon sagte, die Tora noch Beschneidung und Tempel, entsprechend auch nicht der Glaube, nicht die Kirche und ihre Sakramente, sondern alleine ein aufrechtes Gewissen und solidarische Menschlichkeit. Ich habe jetzt 5 Punkte. Der letzte Punkt, 6. Der Glaube hat die Welt verloren. Ich spreche seit einer Stunde. Das muss ich aber noch anfügen. Von Alfred Loisy wird immer der Satz zitiert: Jesus sagte das Reich Gottes an, aber es ist die Kirche, die dann kam. Man darf aber nicht vergessen, dass Loisy fortfuhr: Wenn man das Prinzip aufstellt, dass alles nur in seinem ursprünglichen Zustand Existenzberechtigung hat, so gibt es keine Einrichtung auf der Erde, in der menschliche Geschichte, deren Legitimität und Wert nicht bestritten werden könnte. Zwar galt es als selbstverständlich, dass Jesus die christliche Kirche gegründet habe, aber die historische Problematik dieser Gründungsvorstellung, die blieb unerkannt. Die Kenntnis des historischen Jesus ist schnell verloren gegangen. Selbst heute, nach Generationen intensivster und scharfsinnigster Forschung, können wir seine Kontur nur hypothetisch rekonstruieren. Es ist genauso unklar, unter welchem Vorverständnis er von seinen Jüngern verstanden, wie zugleich auch missverstanden wurde. Erst im 18. und 19. Jahrhundert führte die historisch-kritische Exegese mit ihren differenzierten textanalytischen Methoden zu einem Bruch mit der altkirchlichen bzw. der mittelalterlichen Bibelauslegung. Anders als die traditionelle Wortgottesauslegung wird seitdem der auszulegende Text der Geschichte untergeordnet, weil das neuzeitliche Denken keine Fakten kennt, die zwar in der Geschichte stehen, nicht aber aus der Geschichte stammen, wie Ernst Drölsch einmal sagte. Damit haben wir nun allerdings eine Problematik, die aktuell fragen lässt, welches Christentum denn nun heute gilt. Zu meinen, es sei zu übernehmen und weiterzuführen, was Paulus, die Konzilien, Augustinus, Thomas von Aquin, Martin Luther, die kirchlichen Dogmen gelehrt und zu glauben bestimmt haben, führt nur ins Chaos und hat geschichtliches Denken gegen sich. Vertrackt an der kirchlichen Situation ist, dass die aktuell studierte Theologie im Grunde nicht zu einer neuen Sprache befähigt. Denn eingeübte Formeln sind noch nicht Früchte eigenen Denkens. Die Kirchen selbst sollten Untersuchungen in Auftrag geben, die den theologischen Ursachen nachspüren, warum die Gottesdienste immer leerer werden und schließlich überflüssig. Dabei dürfte die heute umstrittene Sühnopfertheologie in den Fokus der Aufmerksamkeit geraten und damit zugleich eine Ratlosigkeit wie die in der Liturgie, in Gebeten und Liedern, also in das kirchliche System tief eingegrabene Tradition, wie die neu gedacht und gesagt werden kann. Die Kirchen werden leer und schließlich überfällig, weil in ihren Gottesdiensten eine Theologie begegnet, deren liturgische Gestalt der heutigen Lebenswelt fremd geworden ist und zu einem Mitvollzug immer weniger einlädt. Wenn man etwa sieht, welche Menschen hier versammelt sind, dann ist es die ältere Generation. Die Jüngere kratzt die Fragestellung gar nicht mehr, die sie noch hergeführt hat. Sie setzt sich damit nicht mehr auseinander. Wie kann denn da noch mal ein Brandsatz entzündet werden? Menschen, die zu gleicher Zeit leben, leben dennoch nicht gleichzeitig. Jeder weiß zwar, dass Bewusstsein und Sprache sich wandeln, aber nicht jeder erkennt seinen eigenen Ort in diesem Prozess. Während viele Schriftsteller des 19. Jahrhunderts ihre Frische bewahrt haben und immer noch gelesen werden, sind die theologischen und religiösen Schriftsteller jener Zeit und die des beginnenden 20. Jahrhunderts ungenießbar geworden. Solange die Kirche alles, was nicht Kirche ist, zur Welt bzw. zur Welt von heute ernennt, um sich selbst in einem fiktiven Gegenüber zu begreifen, auch von dem aus das Jenseits verwaltet wird, gibt es eine Kirchensprache als Gruppensprache, die sich nicht selbstkritisch einzuholen vermag. In dieser Gruppensprache regiert eigenes Vokabular. Begriffe erfahren Umwertungen. Einzelne Wendungen werden zu Erkennungsmarken, oft durch einen bestimmten rhetorischen Stil, eine eigentümliche, unverkennbare Sprachmelodie kommt dazu. Der des Jargons Kundige braucht nicht zu sagen, was er denkt. Er muss nicht einmal es recht denken. Das nimmt der Jargon ihm ab und entwertet den Gedanken. Zwar schafft die Kirchensprache für Insider Vertrautheit, ein Zugehörigkeitsgefühl und ist darin doch zugleich ein geistiges Ghetto, in dem die lebendigen, oft auch irritierenden Prozesse des Lebens nicht stattfinden. In dieser Sprache wird nicht mehr Wirklichkeit beschrieben. Sie ermöglicht nicht Erkenntnis, sondern fordert Anerkenntnis für überlieferte Sentenzen. Darum ist Kommunikation in solcher Sprache schwerlich ein Ort geistiger Anforderung, intellektueller Auseinandersetzung, der Schulung kritischen Denkens und geschichtlichen Verstehens, vielmehr der vagen Formel, der unkontrollierten Aussagen, beispielsweise vom Himmel herabgestiegen, seinen Sohn für uns hingegeben, Sühne Leiden Christi, Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers, im Stand der Gnade sein, Vermehrung der Gnade, den Heiligen Geist ins Herz gesenkt, Frucht für das ewige Leben, Auferstehung des Fleisches, ewiges Leben, Christus unser hoher Priester, nach dem Tod in den Himmel kommen, in die Hölle, in unaussprechlicher Freude frohlocken und immer wieder den Glauben lernen. James Joyce hat dazu gesagt, ein Abfallhaufen toter Wörter. Solche Sprachgebärden haben die Wirkung, Hörer in die Flucht zu schlagen. Ihr Schablonenstil ist Symptom einer Lähmung, die nicht mehr sehen und bedenken kann, was die Zeit bestimmt. Wenn nun Menschen in einer gruppenbezogenen Sprachwelt groß werden, deren Realitätsbezug aber abseitig ist, finden sie dort auch keine Impulse zu Beobachtungen und Erfahrungen der Gegenwart. Sinn und Blick für die Wirklichkeit zu bewusster Problemwahrnehmung und auch Auseinandersetzung stiftet nur eine Sprache, welche das Wissen, die Fragen und die Kontroversen der eigenen Zeit aufnimmt. Insofern erledigt bereits die sprachliche Erfahrung des Christentums weitgehend dessen Gegenwartsrelevanz. Die heute stattfindenden religiösen Traditionsabbrüche sind noch lange nicht abgeschlossen. Von dem imposanten Dogmengebäude des Mittelalters wird kaum ein Stein auf dem anderen bleiben. Wie sich das Christentum, katholisch wie evangelisch, in 100, in 300 Jahren organisiert, entzieht sich jeder realitätsnahen Fantasie. Dass fundamentalistische Strukturen weiterhin bestehen, ist zu erwarten. Aber ob und in welcher Gestalt ein jesuanisches Christentum wirksam bleibt, als Licht der Welt, als Sauerteig, der alles durchdringt, wird davon abhängen, wie weit die Gestalt und Botschaft des Jesus von Nazareth aus ihren dogmatischen Übermalungen befreit werden kann und säkulare Gestalt annimmt. Schließlich ist da eine Geschichte zu bedenken, die sich in Wien zugetragen haben soll, die der Altabt der österreichischen Zisterzienter des Stiftes Heiligkreuz, Gregor Henkel Donnersmarck, erzählte. Also, eine Gruppe katholischer Pfarrgemeinderäte trifft sich mit Vertretern des Islam zu einem Glaubensgespräch. Die Muslime haben sich vorbereitet, die Katholiken nicht. Dann erläutern die Muslime ihren Gesprächspartnern, was sie an deren Glauben für unglaublich halten. Zum Beispiel die Transsubstantiation. Ich erkläre das aber jetzt nicht. Und die unbefleckte Empfängnis. Die Katholiken runzeln die Stirn. Was? So etwas Wunderliches kann doch keiner ernsthaft glauben, sagen sie. Die Muslime stehen auf und gehen, Wenn ihr euren eigenen Glauben nicht kennt, hat es keinen Sinn, mit euch weiterzureden. Der Abt hat mit dieser Geschichte, erfunden oder nicht, ich glaube erfunden, Kritik an den Katholiken verbunden, dass sie ihren Glauben nicht hinreichend kennen. Man kann aber auch sagen, dieser Glaube liegt mit seinen dogmatischen Absonderlichkeiten bereits so weit zurück, dass heutige Menschen von solchen historisch verblassten Spezialitäten nicht mehr berührt werden, zumal auch die Pfarrerschaft dergleichen nicht mehr predigt, ohne aus der Zeit zu fallen. Welcher Glaube, der die Kirchen füllt, statt sie weiter zu lehren, muss also gewonnen werden. Es ist zu vermuten, dass sich das Christentum angesichts seiner dogmatischen Verstiegenheiten selbst nicht mehr begreift. Das Problem liegt nicht darin, dass die Menschen mit Transsubstantiation und unbefleckter Empfängnis nichts mehr anzufangen wissen, wie der Abt meint, sondern dass die Totalität unseres Daseins, die sich im Gottesglauben bündelt, seine bisherige Selbstverständlichkeit verloren hat. Der dogmatische Faktor ist den Menschen fremd geworden. Sie zahlen weiterhin Kirchensteuer oder sind ausgetreten, fühlen sich als Agnostiker oder Atheisten und bleiben dennoch christlichen Grundwerten verbunden, besuchen und besichtigen alte und moderne Kirchen, können aber das, was man in Gottesdiensten und im Milieu der Kirchengemeinden Verkündigung nennt, durchweg nicht aushalten. Der französische Soziologe und Philosoph Bruno Latour hat diesem Christentum Ausdruck verliehen. Hören Sie zu. Meine eigene Stimme höre ich, und nur sie, wenn ich sie einsam in der kleinen, im Jahr 1000 erbauten Kirche von Montcombru vernehmen lasse. Und leider fehlen mir die Worte, denn keines der Gebete, die dem Pilger auch von Feuchtigkeit zermürbten Pappkärtchen empfohlen werden, entspricht mehr dem Sprachspiel, auf das ich mich einlassen möchte. Gewiss, es wäre so leicht, vor irgendeiner Säule in Tränen auszubrechen, sich gehen zu lassen und ihn anzurufen. O, du mein Gott, höre mein Gebet. Aber was für eine Lüge, was für ein Betrug. Verlöre ich doch die, die mir nicht ins Kirchenschiff gefolgt sind, die mich auslachen und glauben würden, dass ich glaube, dass ich ihn anrufe und bete. Und auch an sie muss ich mich weiterhin wenden. Ich muss der Versuchung widerstehen. Ich habe weit Besseres zu tun, als in den Schoß der Gemeinde zurückzukehren. Denn nicht mehr ein Schaf hat sich verirrt, ist verloren. Die ganze Herde samt Weide, Tal und Gebirge samt dem ganzen Erdteil ist unterwegs verloren gegangen. Ja, es ist am Hirten zur Herde zurückzufinden. Es ist am Schoß, an der Schäferei, am Bauernhof, am Dorf, sich wieder auf den Weg zu machen, um die verlorene Zeit einzuholen, das verheißene Land wiederzufinden, das sie brach hinter sich ließen. Ist es etwa meine Schuld, wenn ich gezwungen bin, mich im Gebet an Nicht-Gott zu wenden? Wie seinerzeit, als die tröstende Anwesenheit eines Gottes als gewiss galt? Wenn man von mir verlangt, in der Stille einer ländlichen Kirche dieselben Worte hervorzubringen wie vor 1000 Jahren die Bauern des Bourbonnais, wenn sie in der Bittbruch kamen, um die Ernte schützen zu lassen. Die Welt hat den Glauben verloren, heißt es. Nein, der Glaube hat die Welt verloren. Hier möchte ein intelligenter Mensch fromm sein, kann es aber nicht, weil die Kirche mit ihren überlieferten Sprachspielen nicht mehr zu helfen vermag. Um das Sprachspiel des tröstenden Gottes zu artikulieren, können die Gläubigen auf 6 Jahrtausende inspirierter Dichter, Prediger, Psalmisten zurückgreifen. Aber um das Zweite zu artikulieren, das der Nichtbeherrschung des Wortes, habe ich nichts, kein Brevier, keinen Psalter, kein Gesangbuch, nicht das kleinste Bild, nichts als mich, der ich nichts bin, nicht einmal gläubig. Alle Worte, die man mir anbietet, um mich beten zu lehren, setzen meine Zustimmung zu einer fremd gewordenen Sprache voraus. Nicht der Gegenstand des Gebetes ist passé, die Gebetsform selbst ist hinfällig geworden. Und wenn ich mich endlich entschließen würde, die naiven Texte unter den grässlichen Gipsstatuen laut zu lesen, würde ich doppelt zum Betrüger, wenn ich sie ausspreche, wo sie doch keinen Sinn mehr haben. Wenn ich sie nicht ausspreche, wo ich doch allein sommers in einer Kirche vor diesen Bildnissen sitze und bete, ohne zu beten. Ob ich rede oder schweige, ich bin zur Blasphemie gezwungen. Vergebens spreche ich den Namen Gott aus. Das war noch einmal Bruno Latour. Die meisten Kulturchristen haben eine solche Betroffenheit längst abgelegt. Die Mehrzahl der Kirchenchristen ist davon noch kaum berührt. Sie nehmen am Leben der Kirchengemeinde teil, engagieren sich karikativ, besuchen kirchliche Bildungsveranstaltungen wie diese, feiern Gemeindefeste mit, Wallfahrten oder meditieren. Und doch könnte das Stocken der Gebetsmühle, die Not, keine Worte zu haben, nicht mehr zu wissen, was keiner wissen kann, neue Hoffnung stiften. Die Kirchenchristen mitsamt ihrem klerikalen Personal müssen an dieser Not teilnehmen lernen. Sollte sogar den höheren Klerus die gleiche Sprachlosigkeit wie Bruno Latour treffen, den Vokativ in der Gottesanrede nicht mehr aussprechen zu können, mögen diese Amtsträger sich zwar zunächst hinter den gelernten Formeln verstecken und so tun, als ob, aber zumindest wäre eine Inkubation erfolgt, die nicht mehr gestattet, die Dinge zu lassen, wie sie sind, statt sie zur eigenen Not werden zu lassen. Selbst wenn es den immer noch zahlreichen Kirchenchristen keine Probleme macht, in Gottesdiensten mitzubeten und mitzusingen, mäßigen Predigten zu folgen und die Kirchenjahrsfeste wie gewohnt mitzufeuern, es ist wichtig, dass das gesamte Kirchenvolk von der modernen Glaubensnot mit betroffen wird, weil ohne eine durchlittene und bearbeitete Krise keine neue Reife und Freiheit errungen wird. Wenn das alles aber nicht geschieht, weil sich das Christentum evangelikal und fundamentalistisch verkrümelt, weil es das Evangelium Jesu nicht weltlich in die aktuelle Welt zu übersetzen versteht, bleiben wenigstens die entleerten Kirchen ein Geschenk an die nachchristliche Welt und sind damit immer noch eine Herausforderung, den Alltag zu übersteigen, die Gemeinschaft zu suchen, die Feier zu achten und die Geschichte wie das eigene Leben zu bedenken. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.